geht, wollte ich noch kurz den ja, Gewinner bzw. die Gewinnerin unseres Gewinnspiels zu dem Spiel an der Our Sun verkünden. Ihr hattet ja bis zum 30. August einschließlich die Möglichkeit, für das Paket, was uns die Jungs zur Verfügung gestellt haben, euch zu bewerben, zum einen über Instagram als auch über unseren Discord-Server. Und ja, gewonnen hat eine unserer treuen Hörerinnen, die Lena. Die hat sowohl die doppelte Chance genutzt quasi auf das Gewinnspiel, also hat sowohl auf Instagram kommentiert und verlinkt und auch eben auf dem Discord. Zeigt eben auch nochmal, dass es definitiv nicht schaden kann, wenn ja, ihr auf beiden Kanälen uns folgt, beziehungsweise da auch einfach kommentiert. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, liebe Lena. Ich werde mich in den nächsten ja, Stunden bei dir melden, um deine Adresse nachzufragen, damit ich dir das Paket zuschicken kann, und hoffe, dass du viel Spaß damit hast, und vielleicht kannst du ja mal einen Instagram-Beitrag machen oder einen auch in unserem Discord posten, wenn du das Spiel auf den Tisch bekommen hast. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Gut, in diesem Sinne, besten Dank dafür und viel Spaß mit der Folge.
Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai.
Na, alles klar heute?
Ja, mit ein bisschen Startschwierigkeiten. Das Mikro hat ein bisschen rumgesponnen. Ich hoffe, die Aufnahme klingt gut. Aber ansonsten geht's mir gut. Und dir?
Ja, alles bestens. Wir hatten heute Einschulung von unserem Sohnemann. Großer Tag. Deswegen hatte ich heute auch frei und bin sehr relaxed und freue mich auf die Folge heute.
Deswegen war er auch so ein bisschen aufgekratzt eben.
Und zornig. Wenn was nicht klappt.
Okay. Ein bisschen schwierig. Heute ist so eine ganz besondere Folge, oder was heißt ganz besondere, eine etwas andere Folge, als ihr es von uns gewohnt seid. Wir hatten ja in den letzten Wochen immer mal wieder über Under Our Sun und Tabletopper Games gesprochen. Wir hatten das Gewinnspiel, wir hatten eine Folge dazu und wir haben immer wieder gesagt, dass wir mit den Jungs auch im Austausch standen. Und heute ist mal so eine Folge, wo wir die neue Kampagne besprechen wollen, die Second Edition mit der Miniaturenerweiterung. Und im Laufe der Folge, also Richtung Ende, werden wir auch ein kleines Interview mit den beiden Jungs haben. Wir haben ihnen ein paar Fragen gestellt und sie haben uns, ja, schöne Antworten geliefert dazu, auch ausführlich.
Ja, und auch hier wieder die Bitte, sagt uns gerne, wie ihr das findet, ob wir das häufiger machen sollen, ob wir generell häufiger einfach auch mit Publishern in den Austausch gehen sollen. Wir haben jetzt schon ein, zwei weitere Aktionen geplant mit ein paar anderen Publishern. Primär gucken wir halt schon, dass wir einfach kleinere Publisher in Deutschland so ein bisschen unterstützen. Und abgesehen davon, dass es uns super viel Spaß macht und auch immer extrem spannend und interessant ist, von den Publishern zu hören, wie so ein Spiel entsteht und was so die Pläne sind und ne, so die Geschichte dahinter. Also sagt uns gerne, wie ihr das findet und ob ihr das mehr wollt oder auch, ob ihr, wenn ihr sagt, nee, lasst mal, wir wollen lieber Spiele folgen oder Meta folgen oder was auch immer. Ja, kommt gerne auf unseren Discord und sagt uns eure Meinung dazu.
Wobei das ja im Grunde schon sowas wie Meta-Folgen sein könnten. Da würde ich auch, also ich weiß nicht, ob uns hier irgendwelche Leute zuhören, aber wenn uns hier so Art-Designer, so Grafiker, Spielidee-Entwickler oder irgend sowas zuhören, irgendjemand, der aus auch irgendwie verbunden ist mit der Spielindustrie, und wenn er Karten herstellt oder Molds für irgendwelche Minis, meldet euch ruhig bei uns, wenn ihr Bock habt, dass wir vielleicht mal mit euch darüber sprechen sollen. Da hätte ich auch Bock zu.
Super, und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt rein. Wir werden jetzt nicht nochmal über die Mechaniken oder so sprechen des Spiels. Da haben wir ja, wie du gesagt hast,
ausführlich eine Folge
wirklich gemacht. Eine lange Folge zugemacht. Die ist gepublished vor ungefähr 3-4 Wochen. Am 28. Juli, das ist Folge 13. Also hört da gerne mal rein, wenn euch die Mechaniken interessieren. Wir fokussieren uns jetzt wirklich so ein bisschen auf so ein bisschen all the new stuff, wie sie es in der Kampagne nennen. Also was kommt quasi neu dazu? Was hat sich vielleicht auch im Regelheft abgedatet? Und genau, was kann man jetzt auch Neues nochmal dazu plätschen, wenn man entweder den ersten Kickstarter oder die erste Crowdfunding-Kampagne schon unterstützt hat oder halt eben auch nicht dabei war.
Genau. Und auch so ein bisschen, wie wir das finden halt jeweils. Also wie wir die Änderungen finden, wie wir die neuen Komponenten finden. Aber dann lass mal gleich reingehen in die Kampagne. Also Stand jetzt haben sie 116.000 Euro eingenommen und haben ein bisschen über 1.000 Backer. Ist ein ganz anständiges Ergebnis. Wir haben ja auch mit den Jungs gesprochen. Es ist nicht so, dass dass die Zahl da so krass relevant ist für sie, weil der Content auf jeden Fall kommen wird.
Ja, das ist ja was wir jetzt schon öfters auch von den Publishern gehört haben, dass irgendwie am Ende des Tages wirst du fast egal, wie viel du einnimmst, wirst du nicht reich damit.
Ja.
Und am Ende des Tages sind das meistens Herzensprojekte von den Entwicklern, die die es einfach verdient haben, vielleicht auch hier Erwähnung zu finden. Und die sagen halt dann auch oft, ne, so, ja, wir sind froh, wenn wir Bilder kriegen von irgendwie Leuten, die das Spiel auf dem Tisch haben und uns sagen, wir haben damit mega viel Spaß und so. Und das finde ich schon auch sehr, sehr erwähnenswert hier auch nochmal.
Okay. Was ist neu? Vielleicht, ja, wir fangen, glaube ich, mit dem Offensichtlichsten an, oder?
Mhm.
Wir haben Minis dabei. Und es gibt sie in zwei Varianten. Es gibt sie einmal normal und dann halt Pre-Shade nennen sie es. Das sind so Sundrop-Geschichten, also so ein bisschen Schattierungen und ich bin kein großer Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Von dem Sundrop nicht, oder von den Minis? Von
Sundrop.
Okay.
Ich finde, wenn man sie anmalen will, stört es ja nur. Und wenn man sie nicht anmalen will, macht sie auch nicht so viel besser. Das, oder? Was meinst du dazu?
Ja, ist so ein bisschen Geschmackssache, ne? Ich versuche immer noch meinen Fuß in die Tür zu kriegen, was Minis anmalen angeht. Da
hoffe ich wirklich, auch fest an dich, dass du das nochmal schaffen wirst.
Oh Gott. Da hoffe ich wirklich, dass ich das zeitnah mal hinkriege. Ja, also die sind halt wirklich, also die Pre-Shaded, wie sie es jetzt hier nennen, die sind halt wirklich so ein bisschen schattiert. Man erkennt schon Unterschiede zu den Standardversionen. Ehrlicherweise kosten sie auch nur 13 Euro mehr als die nicht pre-shadeten. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ist halt so ein kosmetisches Ding. Macht natürlich schon ein bisschen mehr her als jetzt die reinen grauen Plastikdinger, ne? Muss man schon sagen.
Das stimmt schon, ja.
Also ich glaube halt, wenn du sie eh anmalst, wirst du dir sowieso nicht die pre-shaded holen.
Ja.
Aber wenn du halt eh sagst, ich mal die eh nicht an, dann sind die halt schon ein Upgrade zu den Standard-Dingern irgendwie. Ne?
Und es ist nicht so teuer, das stimmt
ja schon. Ja, ja, genau, wir reden. Bitte.
Insgesamt finde ich die Minis nicht so teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was waren das? 35 Euro, glaube ich, für die nicht pre-shaded.
Genau.
Für 27 Minis.
Ja.
Finde ich eine ganz gute Rational, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, sie ersetzen quasi die Standees, die sie in der ersten Kickstarter- oder Gamefund-Kampagne hatten. Und ich denke, prinzipiell so ist ja auch immer wieder so ein bisschen subjektiv. Ich würde sagen, so die Hälfte gefällt mir ganz gut.
Mhm.
So von den Molds her, gerade so hier, wir hatten ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Ne?
So.
Die kleineren, die kriechenden, vor allem auch eher die tierischen Dinge, hier der Bär oder auch die Ratten oder hier diese Crawler, wie sie glaube ich hießen, die finde ich schon ganz nett. Ich finde jetzt die Soldaten, die wie heißen sie? Sons of Liberty. Of
Liberty.
Die finde ich jetzt, sind jetzt nicht so mein Fall, aber auch hier wieder, ne, ist alles sehr subjektiv.
Sie sehen auf jeden Fall qualitativ aus, sie sind auch detailliert, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn es uns beiden, diese Soldiers nicht so gut gefallen, sind sie doch relativ detailliert gemacht. Sie sind jetzt nicht nur oberflächlich halt irgendwelche Figuren hingestellt. Ich finde, die sehen okay aus. Wie du sagst, also wir hatten schon drüber gesprochen, die Figuren, die größeren, finden wir jetzt beide nicht so gelungen, aber sie sind echt okay. Die Frage ist, brauchen wir Minis? Weil ich finde, das Spiel funktioniert auch sehr gut mit den Standees.
Ja, wir hatten das jetzt ja schon bei ein paar Spielen gesagt, ne? Ja. Hier Machina Arcana und so hatten wir ja auch schon gesagt. Ich muss sagen, hier würde ich es, glaube ich, tatsächlich eher präferieren als jetzt bei Machina Arcana, weil du hast ja hier schon auch immer den Fall, das haben wir ja in den Mechaniken in der Folge auch erwähnt, dass du oft auch einfach mal Gegner stehen lässt auf den Tiles und die sich dann quasi mit einer Würfelmechanik ja dann in deine Richtung oder eben weg von dir bewegen. Und das finde ich schon einfach von der Table Presence her cooler, da einfach die Minis drauf zu haben. Weil, also es ist jetzt nicht so, dass du nur einen Standee drauf hattest, sondern es waren ja schon teilweise, das hat mir vorhin auch gesagt, so irgendwie 7, 8 Gegner teilweise at the same time auf dem Feld. Und da fand ich, kann das schon eine ganz coole Table Presence generieren. Gerade wenn die Dinger noch angemalt sind, könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen.
Ja, es ist schon ein Punkt. Ich habe gerade mal so versucht, ein paar unserer Spiele zu rekapitulieren und wir sind ja auch manchmal wirklich dazu übergegangen, sie gar nicht zu bekämpfen, sondern sie wirklich auch zu umgehen teilweise. oder diese eine Verfolgungsmission, die wir auch gespielt haben, ja, stelle ich mir dann schon cool vor, wenn man eine Mini verfolgt.
Das meine ich halt, ne? Das, ja, ja, gerade weil wir ja auch die Character-Minis haben, glaube ich, dass das schon cool sein kann. Ja, ich würde sagen, Haken dran. Ja. Die Minis sind jetzt in der neuen Kampagne mit dabei. Pre-shaded für 48€, Standard für 35. Und ansonsten sind es noch zwei andere Sachen, die jetzt neu mit dazukommen. Das ist zum einen ein sogenanntes Content Pack oder Content Pack 01, ja, wie sie es nennen. Und in dem Content Pack kommen quasi neue Missionen mit dazu, insgesamt 6 Stück. Und genau, die 5 davon sind schon geschrieben und wir haben tatsächlich auch 1 davon netterweise von den Jungs zur Verfügung gestellt bekommen und haben es uns auch angeguckt und auch gespielt. Und können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Und interessanterweise, das wird auch in der Kampagne auch erwähnt, Link ist wie immer in den Shownotes, dass sie quasi die sechste Mission, so ein bisschen so eine Community Mission Challenge, wie sie es hier nennen, machen wollen, dass sie quasi die Community Missionen einreichen kann und sie dann quasi so ein bisschen entscheiden, welche Mission dann von diesen eingereichten aus der Community eben dann als sechstes in dieses Content Pack dazukommt.
Wollen wir hier schon mal ein bisschen auf die Missionen eingehen? Also in dem Rahmen, in dem wir es dürfen. Also wir haben natürlich den Jungs versprochen, dass wir nicht auf Details eingehen. Aber was man sagen kann, und ich glaube, da verraten wir nicht zu viel, sie haben versucht, ein bisschen andere Sachen zu machen. Also sie haben teilweise mehr Tiefe, sie haben moralische Entscheidungen, ein bisschen Entscheidungsbäume auch in abgespeckter Variante. Sie unterscheiden sich von diesen Missionen, die in dem Standard-Game dabei sind. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Also sie haben uns ja eine vorgestellt und eine geschickt, die wir dann gespielt haben. Und das ist schon ein cooles Gefühl.
Ja, sie haben halt so ein paar andere Kniffe mit reingebaut. Prinzipiell haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen das Feedback vielleicht bekommen, dass es einfach ein bisschen mehr Story und Immersion braucht, ein bisschen mehr Narration auch in den Szenarien. Und vom ersten Gefühl her, was wir jetzt so gesehen haben, schaffen sie das auf jeden Fall mit den neuen Szenarien und bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles mit neu dazukommt.
Und ich kann verstehen, dass sie darauf stolz sind, auf diese Missionen. Ja. Sie sind cool.
Ja, ja, absolut. Man muss noch dazu sagen vielleicht, dass sie, das hatten sie uns ja in dem ersten Kontakt, den wir mit den beiden per E-Mail hatten, ja auch schon erwähnt, dass die quasi das Second Printing und auch die Minis und auch das Upgrade-Kit, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass die Sachen alle schon bis November fertig sind. Deswegen haben sie ja so ein bisschen das Go-Live-Datum der Kampagne immer wieder so ein bisschen auch nach hinten verschoben, weil sie gesagt haben, wir machen das so als Überraschung für die Community, dass wir mehr oder weniger alles schon ready haben. Ich glaube, die sind sogar schon in der Produktion, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Ich glaube, ja.
Und das war so ein bisschen der Kniff. Bei dem Content-Pack, also bei diesen zusätzlichen Missionen, ist es so, dass die erst in Q1, Q2 2026 geliefert werden. Und man kann dann, wenn man sich entschließen sollte, die Kampagne zu unterstützen, eben auch ein Split-Ship mitmachen und kann sagen, okay, ich will zum Beispiel alles, was bis November dieses Jahr verfügbar ist, schon mal geliefert haben und mache dann ein Split-Ship mit und kriege das Content-Pack halt dann erst nächstes Jahr, wenn es fertig ist, für einen Aufpreis von 5€ Versand, was ich komplett fair finde. Das ist
okay, ja, absolut. Ja. Und wir haben neben dem Content-Pack haben wir ja auch noch das Upgrade-Kit, wie es so schön heißt. In diesem Upgrade-Kit ist für mich ein bisschen Licht und Schatten dabei.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wollen wir direkt mit dem Schatten anfangen? Das ist für mich eindeutig die Sticker-Geschichte. Ich kann schon ein bisschen verstehen, warum sie das machen. Also, sie hätten sonst neue Playerboards drucken müssen.
Genau, also vielleicht zum Kontext, sie haben ja doch auch am Regelwerk einiges angepasst, ne? Und ich glaube, am Ende des Tages haben sie halt lange überlegt, aufgrund der Regelanpassung machen wir dann neue Double-Layer-Playerboards, aufgrund der vielleicht kleineren Änderungen oder eben nicht. Und was ist das für ein Kosten-Nutzen-Faktor? Und ich habe viele Kommentare halt auch in der neuen Crowdfunding-Kampagne gelesen, dass das natürlich bei vielen nicht so gut ankam, weil viele natürlich vielleicht auch berechtigterweise gesagt haben, hey, so ein Sticker jetzt irgendwie auf so ein Double-Layer-Playerboard draufzukleben, ist irgendwie so ein bisschen schwerfällig und irgendwie nicht so geil. Aber sie sagen halt schon, dass das haben wir ja auch an anderer Stelle schon öfters gehört, dass diese Double-Layer-Playerboards einfach extrem teuer sind in der Produktion und dass das vermutlich einfach dann ja, einen Impact gehabt hätte auf die Kosten auch, ne? Ja, weil,
auf jeden Fall.
Also dieses ja. Upgrade-Kit, dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Licht des Upgrade-Kits, kostet halt auch nur 10 Euro. Das heißt, wenn du halt das Grundspiel schon gebackt hast in der ersten Kampagne, dann bezahlst du halt nur 10 Euro und da ist halt richtig viel Stuff drin.
Ja.
Und das finde ich halt beeindruckend, dass sie halt für 10 Euro die komplett neuen Rulebooks, 2 Stück zur Verfügung stellen, 2 neue Crafting-Übersichten, insgesamt über 150 Karten, dann neue Punchboards mit neuen Tokens, neue Wooden Arrow Markers und alles, was dazugehört. Und das halt für 10 Euro hätten sie mit Sicherheit halt nicht machen können, wenn sie halt irgendwie Double Layer Playerboards hätten neu machen müssen. Da hätten sie wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, 30, 40 Euro oder gar mehr nur für dieses Upgrade-Kit verlangen müssen.
Ja.
Und das wäre dann auch wieder nicht so gut angekommen wahrscheinlich. Ne? Da hätten die Leute auch gesagt, boah, nur weil ihr jetzt eine Errata gemacht habt, muss ich jetzt 40 Euro bezahlen, um so ein Upgrade-Kit zu kriegen. Ne?
Ja.
Und da haben sie, glaube ich, versucht, die Balance zu finden. Und ja, ich hätte mir natürlich auch neue Komponenten gewünscht für die Playerboards, aber verstehe halt, wo sie herkommen. Wir haben ja auch mit ihnen gesprochen und deswegen, ich kann es verstehen, aber ja.
Was halt bei den Stickern das für mich größte Problem ist, also sie haben uns halt auch gesagt, wenn man die aufklebt, dann fügt sich das halt sehr gut ein und man sieht das nicht so wirklich, weil das grafisch gut passt. Das Problem, was ich damit habe, ist so ein bisschen UV-Licht, Alterung und so weiter. Und was machst du, wenn sie sich anfangen zu lösen?
Mhm.
Das sieht dann halt immer, also ich glaube, das Problem ist nicht mal der direkt, wenn es frisch aufgeklebt ist, wenn man es gut gemacht hat, wenn man nicht schief geklebt hat, wie ich es gerne mal machen würde wahrscheinlich, sondern so ein bisschen auch, was passiert in 5, 6 Jahren mit diesen Stickern, wie sieht das aus?
Will mich auch jetzt gar nicht so lange daran aufhängen, an diesen Stickern für die Playerboards, aber ich denke schon, dass sie dann halt einfach gucken sollten, dass die halt dann über einen Online-Shop, weil sie wollen ja auch in Retail gehen, das haben sie uns ja auch gesagt mit dem Spiel, dass du halt vielleicht im Online-Shop die Dinge halt für 1 Euro nachbestellen kannst oder so, ne, falls sie sich lösen, ne? Das wäre halt eine Option.
Was aber neu ist, und da sind wir so ein bisschen drüber gegangen, ist das Rulebook. Sie haben es angepasst und das war auch nötig.
Und ja, danke, Gott sei
dass
Dank.
Ihr das gemacht habt.
Ja, Gott sei Dank. Und wir hatten es ja, oder ich hatte es ja als kurzen Disclaimer vor unserer Folge, die wir gelauncht haben zu dem Spiel, ja schon so ein bisschen angedeutet, weil wir die Anleitung in unserer Folge auch sehr auseinandergenommen haben, in Anführungszeichen. Ja. Ne?
Und man muss sagen, also erstmal, vielleicht kann man das so ein bisschen einstufen in 2 Kategorien von Änderungen, die sie gemacht haben. Die eine Änderung ist so eine optische Änderung und die ist in meinen Augen überragend geraten. Man kann sich das Rulebook auch im Download auf ihrer Internetseite angucken. Also wer da mal reingucken möchte.
In Deutsch und in Englisch auch.
Und auch in anderen Sprachen habe ich heute gesehen. Okay. Französisch, Spanisch, Polnisch ist in Vorbereitung. Mhm. Also echt gut.
Mhm.
Und also jeder, der das Spiel schon kennt und sich das anguckt, wird sehen, es ist deutlich besser gegliedert. Es ist viel übersichtlicher geworden. Die Sachen sind viel mehr bebildert und viel besser erklärt dadurch. Sie haben zum Beispiel auch für den Kampf, haben sie so Beispielfälle mit reingenommen, wo man genau sieht, wie wir es auch von anderen Spielen schon mal gesehen haben. Wenn man so steht und der Gegner steht so und man macht die Art von Angriff, dann passiert das. Also so richtig so auf verschiedene Fälle. Das hat mir echt sehr gut gefallen.
Ja, es sind einige Seiten mehr Anleitung jetzt am Ende des Tages, aber also was wir so beurteilen können, hat es das auf jeden Fall gebracht. Sie bringen viel mehr Beispiele. Gerade im Kampf ist das meiner Meinung nach auch wichtig gewesen. Sie detaillieren verschiedene Mechaniken mehr aus, weil das war ja auch so ein Thema, was wir öfters hatten, dass wir dann irgendwie versucht haben, auf Boardgame Geek irgendwie Fragen zu klären. Was passiert denn jetzt mit einem Gegner, der irgendwie auf einem Teil steht, was noch nicht explored ist und so, bewegt er sich dann zu uns? Das sind halt alles so Dinge, die sie halt jetzt versucht haben zu verbessern. Plus, was für mich so das Wichtigste eigentlich war, das hatte ich ja in der Folge, die wir gemacht haben, auch erwähnt, ist halt die generelle Struktur der Anleitung, ne? Das irgendwie, ich erinnere mich, dass ich doch irgendwie auch gesagt hatte, dass sie irgendwie erst auf Seite 15 mit dem Aufbau des Spiels anfangen, ne? Und das haben sie jetzt wirklich gut strukturiert und man kommt, glaube ich, so auch viel besser rein. Wir hatten ja auch mit ihnen besprochen, dass das jetzt auch eher so ein, ja, wie so eine Art Tutorial auch so einen Charakter bekommt, dass man halt einfach in die Mechaniken reinkommt, weil das hat uns schon, glaube ich, extrem gestört damals, ne?
Ja, gerade der Einstieg, der war nicht so easy, muss ich sagen. Und dann gibt's aber auch Gameplay-Anpassungen, die sie gemacht haben. Und vielleicht eine der für mich wichtigsten Anpassungen, einfach nur, das ist jetzt für die Leute relevant, wir wollen auch gar nicht so sehr darauf eingehen, die das schon kennen. Zum Beispiel hat das Schlafen jetzt so ein paar Anpassungen bekommen. Wenn man nachts schläft, erholt man sich halt mehr. Man erholt sich direkt auf Maximum im Fitness-Tracker. Was für mich halt auch von der Geschichte oder von der Logik her Sinn macht, dass wenn man tagsüber schläft, man sich nicht so sehr erholt, wie wenn man nachts schläft. Weil das dann ein viel erholsamerer Schlaf ist zum Beispiel. Und ich weiß, dass das eine Geschichte war, die uns in der einen oder anderen Runde massiv behindert hat. Weil man dann wirklich mehrere Runden brauchte, um das aufzuholen, weil man immer schlafen musste, um auf den Status Quo zu kommen und dann nochmal schlafen musste irgendwie. Und also es war ein bisschen nervig.
Ja, es war alles in allem schon recht fiddelig dann, ne? Weil du immer irgendwie gucken musstest, okay, jetzt kannst du irgendwie, und was ehrlicherweise auch frustig war, ne? Du kannst jetzt irgendwie am Tag keine Aktionspunkte ausgeben, weil du halt irgendwie mit dem Schlafen musst du halt ne, 4 ausgeben, um halt wieder auf die komplette Anzahl an Aktionspunkten zu kriegen.
Und hast schon reduziert, dadurch, dass der Fitness-Tracker unten ist und kannst de facto nichts machen.
Also das finde ich gut, dass sie das gefixt haben. Und generell möchte ich auch mal sagen, dass sie wirklich ein Paradebeispiel ist, wie man halt auf Community-Feedback auch eingeht. Ne? Also ich glaube, sie haben einiges an Feedback bekommen zu dem Spiel und sie haben wirklich viel versucht, da jetzt auch A in der Anleitung und B in den Komponenten und so auch umzusetzen, was ich wirklich einfach super finde.
Ja, dann haben sie auch so ein paar Punkte deutlicher ausformuliert, an denen wir so ein bisschen gestruggelt sind und auch im Netz versucht haben, so Hilfe zu finden und nicht gefunden haben. Das sind so Geschichten, hatten wir schon erwähnt, mit dem Kampf, die jetzt mit Beispielen erklärt sind, dann mit Missionen, wo Bewacher bei den Gegnern sind, wo so Gegner Geiseln bewachen, bewegen sich die dann in der Kampfrunde oder nicht, und das ist jetzt auch geklärt. Also das haben sie richtig gut gemacht. Und dann gibt es noch einen Punkt in der Anleitung, der neu ist und der mir sehr gut gefällt. Sie haben so ein bisschen eine Backstory mit reingebaut, ne, ausgeweitet. Also es gab ja bisher schon diese Backstory mit diesem Asteroiden, der da in die Sonne stürzt und so weiter. Aber sie haben halt jetzt noch eine Vorgeschichte dazu gemacht, wie sich diese ganzen Fraktionen entwickelt haben, wie die Städte entstanden sind, wie sie jetzt sind und so weiter. Und ich habe es mir heute durchgelesen, komplett. Und ich muss sagen, das ist halt sowas, was mich abholt. Ja. Wenn es einfach nicht nur, du wirst hingeworfen und es ist halt jetzt so und irgendwie ist so ein Asteroid da in die Sonne geknallt, sondern wenn du halt so ein bisschen auch so, wie hat sich das dahin entwickelt, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist. Und das haben sie schön gemacht und es ist eine schöne Story.
Und was halt auch super interessant ist, um schon mal auf das Interview zu spoilern, was wir gleich noch mit den Jungs gemacht haben, ist halt auch dieses Ding, wie sie auf dieses Spiel gekommen sind, ne? Und das halt verkörpert jetzt mit diesen zusätzlichen Story-Elementen, die sie reingebracht haben, finde ich einfach eine coole Nummer. Und auch dazu jetzt mit dem zusätzlichen Content-Pack, wo sie ja auch nochmal versucht haben, ne, auf diesen Punkt einzugehen, den du gerade so ein bisschen zusammengefasst hast.
Ja. Dann würde ich sagen, hätten wir so das, was Neues abgehandelt. Vielleicht gucken wir noch ganz kurz in die Kampagnen Pledges rein.
Ja,
aber nur so oberflächlich.
Genau, ich will da jetzt gar nicht. Wir haben ja auch im Discord so ein bisschen Feedback bekommen, dass irgendwie die Pledge-Levels kann sich jeder selbst angucken. Ja. Deswegen, das nehmen wir uns ja immer sehr zu Herzen. Also von daher alles gut. Wir werden jetzt nicht ins Detail gehen. Es gibt im Prinzip die Möglichkeit, das Base Game und alle Erweiterungen aus der ersten Kampagne zu plätschen. Die haben dann natürlich schon die neue Anleitung mit dabei. Du kannst die Minis separat plätschen oder es gibt halt für diejenigen wie zum Beispiel mich, der halt das Grundspiel schon gebackt hat, gibt es halt ein Plätsch-Level, das heißt All the New Stuff. Den gibt es dann einmal in Standard, einmal in Pre-Shaded. Kostet eben zwischen 53 und 65 Euro. Alles in allem, denke ich, kriegt man hier für einen relativ fairen Preis ein schönes Spiel. Und ansonsten, ich weiß nicht, viel mehr würde ich, glaube ich, gar nicht über die Pledge-Levels sagen. Ne? Also der Link der Kampagne haben wir in die Shownotes. Guckt euch das gerne an. Kommt auf unseren Discord, wenn ihr darüber diskutieren wollt. Wir haben einen sehr engen Draht jetzt aufgebaut zu Maximilian und David von den Tabletopper Games, die ja die Entwickler des Spiels sind. Also da können wir gerne auch versuchen, mit denen mal Kontakt aufzunehmen, wenn es irgendwelche tiefergehenden Fragen gibt. Also kommt da gerne auf unseren Discord und diskutiert da ein bisschen mit uns mit.
Auf jeden Fall kann sich der Gewinner von unserem Gewinnspiel jetzt überlegen, ob er den All the New Stuff plätschen möchte, decken möchte.
Genau.
Okay, und dann würde ich sagen, kommen wir zum groß angekündigten Interview direkt. Und wir haben es wieder so gemacht, wir haben natürlich die Fragen Ihnen geschickt, wir werden jetzt die Fragen vorlesen, danach werden wir die Antwort einspielen und danach werden wir uns so ein bisschen drüber unterhalten. Und die erste Frage ist, wie seid ihr auf die Spielidee zu Under Our Sun gekommen Und was waren die Entwicklungsschritte bis hin zur Entwicklung der ersten Crowdfunding-Kampagne auf GameFound?
Also der Anfang lag darin, ich habe wirklich geträumt, dass ich mit ihm, also mit dem David, ein Spiel gespielt habe. Also wirklich physisch geträumt. Wir saßen an einem Tisch, wir haben ein Spiel gespielt und ich wusste, wie sich das anfühlt. Sogar bis ins Detail, wie die Mechaniken so funktionieren, und bin aufgewacht und habe nach Recherchen festgestellt, dieses Spiel gibt es nicht, also es ist keine Erinnerung, sondern das taucht halt auf. Und habe dann erstmal einen Draft geschrieben und daraus wurde über etliche Entwicklungsläufe das, was jetzt im Regal steht. Und David hatte meinen ersten Prototypen damals mitgespielt und dann auch sofort irgendwie angefangen, den zu schleifen. Und je länger das Projekt lief, desto mehr hast du geschliffen. gute Antwort?
Gute
Antwort.
Gut, ich glaube, das war die Spielidee zu Under Our Sun. Wie ist die Welt von Under Our Sun entstanden, glaube ich, kann man noch beifügen, denn am Anfang hast du ja erstmal das Ganze in der Welt von The Last of Us gesehen.
Stimmt, genau. Also das erste Spiel, also der Prototyp lag in der Welt von The Last of Us, von Naughty Dog. Und es ist fast unmöglich, dort in Lizenzgespräche zu kommen, selbst wenn man Leute bei Sony kennt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine neue IP, also quasi einen neuen Hintergrund zu schaffen. Und ich hatte damals was gelesen über die Sonnenaktivitäten und dass wir immer dachten, dass wir in einer Phase von Hochsonnenaktivität sind und es sich herausgestellt hat, dass wir gerade in einer Niedrigaktivitätphase sind. Und das habe ich weitergesponnen und habe...
Damals, vor 10, 15 Jahren.
Na, mittlerweile, also es waren wirklich vor 8 Jahren oder sowas.
Vor 8 Jahren, ja.
Vor 8 Jahren.
Denn jetzt gerade befinden wir uns ja in der Hochaktivitätsphase.
Richtig, ja. Genau. Aber vor 8 Jahren und ein Sonnenzyklus, lustig, 7 Jahre.
Aha.
Deswegen. Und gerade neulich war ein Solar Flare, der war riesig, der war die halbe Sonnenbreite, ging Gott sei Dank in die andere Richtung.
Woanders hin.
Anyway, auf jeden Fall. Daraufhin habe ich quasi diese Geschichte entwickelt und habe angefangen, auch so kleine Geschichten dazu zu schreiben. Und es begann diese Lore und was hat der Planet erlitten. Und habe natürlich geguckt, okay, was kann ich aus meinem Prototypen, wie kann man das umformen in diese neue Welt. Und daher ist Under Our Sun so, wie es jetzt gerade ist und entwickelt sich gerade auch immer noch weiter. Also je mehr wir tun, desto mehr kommt dazu.
Also, die Entwicklungsschritte waren, dass Max erstmal sich am Tag, nachdem er besagten Traum hatte, hingesetzt hat und alles niedergeschrieben hat, wie verrückt. Und dann haben wir aus Papierschnipseln angefangen, oder Max hat angefangen, das auf Pappe zu kleben und dann mit so ungefähr so Malefiz-Bausteinchen haben wir am Anfang rumgespielt. Das Spiel war schon gut, aber
holprig.
Ordentlich geknarzt und geknerzt und wir haben viele andere Brettspiele natürlich noch im Schrank gehabt und deswegen haben wir es so, ich würde mal sagen, einmal im Monat ausgepackt und gespielt und dann gefeilt. Und Max ist in der Zwischenzeit hausieren gegangen, hat das Ganze erstmal versucht, bei verschiedenen Verlagen an den Mann zu bringen. Hat es tatsächlich auch verkauft bei...
Ulysses ist einer der größten deutschen Spieleverlage für Rollenspiel, lustigerweise. Und der Chef, der Markus Plötz, den habe ich einfach ganz dreist auf einer Messe angesprochen. Und normalerweise haben sie keine Brettspiele, aber der fand die Idee so gut, dass er gesagt hat, okay, weißt du was, wir setzen uns zusammen und gucken uns das an. Dann bin ich da hochgefahren zu denen und wir haben 2 Tage meinen Prototypen durchgespielt und so auf, wie sagt man das, auf Herz und Nieren
geprüft.
Und daraus wurde ein Spielautorenvertrag, der allerdings
befristet war
und ausgelaufen ist aus Grund von internen Verlags
Verlagsinternen Problemen.
Ja, Dramen.
Die haben es nicht auf die Reihe bekommen.
Nee, so nicht. Da ist jemand sehr Wichtiges leider gestorben und das hat den ganzen Verlag sehr durchgerührt. Und deswegen waren die Rechte dann wieder bei mir und Markus wusste das, oder das war dann total okay, ich habe gesagt, ich mache das jetzt alleine. Ja. Und dann war die Idee.
Ja, dann kam der nächste Schritt, da haben wir gesagt, dann mach, oder Max hat gesagt, dann mach was eben selber. Und auch mit Einfluss noch von anderen Freunden, das Ganze ist auf einer Bierreise in Nürnberg, haben wir eine Bierkellertour gemacht und da ist dann wirklich das Ganze gereift zu dem Entschluss, wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir angefangen, haben uns erstmal hingesetzt, haben das Ganze mal öfters auf den Tisch gepackt. Und so richtig die Geburtsstunde, würde ich sagen, war Essen. Dann Essen 2023.
Da waren wir beide auf
der Spiel Essen. Da waren Max und ich auf der Spiel Essen und da sind wir als Besucher hingefahren und haben gar nicht so viel erwartet. Haben gesagt, wir fragen mal hier und fragen mal da und gewinnen ein paar Eindrücke. Dann ist das aber ab der ersten Sekunde in einer Schnitzeljagd geendet. Also wir sind dann zu Punkt A gegangen. Punkt A hat gesagt, da müsst ihr mal mit der Crowdfunding-Firma reden. Dann sind wir zu der Crowdfunding-Firma. Die haben gesagt, ja, das könnt ihr euch vorstellen. Dann müsst ihr mal mit dem Producer sprechen. Dann sind wir zu den verschiedenen Produzenten, Spielproduzenten sind wir hingegangen. Und das hat den ganzen Tag von morgens bis abends sind wir aus einem Gespräch ins andere gekommen. Wir hatten auf einmal nach 3 Tagen Essen, hatten wir eine realistische Idee und haben gespürt, das kann wirklich wahr werden.
Genau. Wir wussten quasi, okay, wir haben einen Produzenten, der sich gut anfühlt, Panda. Wir haben eine Plattform, die uns das bietet, was wir bräuchten und die auch vor allem aus der Welt kommt, die wir wollen, nämlich von Spielern gemacht, Gamefound. Und danach, dann, ab dem Moment, gingen alle Schalter auf Vollgas. Ja. Also,
und da ging es dann, also das Spiel, kann man sagen, war eigentlich 6 Jahre lang so im ersten Gang, ist es gefahren. Und ab Essen 2023 sind wir dann in den 5. Gang hochgeschaltet.
Genau, und dann habe ich auch viele Projekte kleiner gemacht und meine ganze Zeit eigentlich da reingesetzt und das Spiel ist wirklich so rund, wie es jetzt ist, dadurch, dass es auch so lange gereift ist, wie so ein altes Kellerbier oder ja. So. Auf jeden Fall.
ja, und das und so ist dann primär mit Max krassem Drive ist dann diese Crowdfunding-Kampagne entstanden.
Okay, also erstmal vielen Dank an David und Maximilian für die doch sehr ausführlichen Einblicke in, ja, wie das Spiel entstanden ist und so. Und ich muss sagen, für mich ist es immer wieder beeindruckend, einfach zu hören, wie lange so ein Spiel dann oft als eine Idee platziert wird und dann in der Entwicklung ist. Und wir hatten das ja auch schon bei anderen Projekten, die wir so ein bisschen mitbetreut haben, wo das irgendwie 6 Jahre und mehr noch dauert. Und das ist hier auch schon wieder speziell, ne? Also es ist einfach so ein Herzensprojekt, was irgendwie vor ganz vielen Jahren entstanden ist, irgendwie als Traum irgendwie. Und ja, ich muss sagen, ich finde es immer cool, auch einfach von den Leuten mal zu hören, weil ich finde, so geht es mir zumindest oft, ich unterschätze das oft, ich will das jetzt gar nicht generalisieren, denn bei mir geht es oft so, dass ich das unterschätze, dass die Publisher und die Entwickler der Spiele, was da für Arbeit reinfließt und wie viele Gedanken und wie lange diese Gedanken auch im Kopf rumspüren, bis da mal irgendwas Konkreteres draus wird. Und ich finde, das kann man halt auch nicht genug wertschätzen, so diese ganze Arbeit irgendwie, ne?
Ja, das ist wirklich, es ist halt so abstrakt, wenn man noch nie so in dem Business irgendwas zu tun hatte, dass man sich das echt nicht vorstellen kann. Und ich finde halt sehr saulustig diese Geschichte mit dem Traum. Die hatten sie uns ja auch schon mal, als wir einen Call hatten, erzählt. Und es ist so eine skurrile Geschichte. Und ich kann halt auch verstehen, dass daraus dann halt auch sowas entsteht, wo man dann halt so brennt. Und dann, ich finde halt diese ganze Geschichte in sich so lustig, wie man dann, und ich kann mir das so gut vorstellen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es als Kind auch so, dass man sich so Brettspiele ausgedacht hat selber, mit denen man dann spielt, wo man dann so ein Board gemalt hat, das war halt lächerlich und man hat irgendein Würfelspiel sich ausgedacht und dann und so Geschichten, aber wenn man dann hört, dass es hier im Grunde nicht anders ist, sondern man fängt dann halt an mit irgendwie was auszuschneiden und sich da was zurechtzubasteln und damit dann zu spielen. Wahrscheinlich müssten die Leute viel mehr das auch so fotodokumentieren oder videodokumentieren und daraus auch so eine Geschichte bauen. Weil ich glaube, das wäre sau interessant, es einfach mal zu sehen. Aber daran denkt man ja nicht, wenn man in dem Prozess drin steckt gerade. Und auch dann diese Geschichte mit Essen, die kann ich so gut nachvollziehen.
Ja.
Bei uns steht jetzt Essen so ein bisschen vor der Tür, das erste Mal als in Anführungsstrichen Content Creator, was wir ja jetzt mehr oder weniger sind, das ist so skurril. Aber so dieses, man geht dann so hin und dann fängt man an und fragt halt mal nach. Und dann entwickelt sich so eine Dynamik an so einem Tag und man kommt von einem ins nächste und man fängt an mit Leuten zu sprechen und plötzlich sitzt man vor irgendwelchen Produzenten und bespricht mit denen, was gemacht werden soll zum Beispiel und so.
Ja.
Und das ist so skurril, weil das ist ja auch das, was wir so ein bisschen erleben in dieser Welt, wo wir jetzt so eintauchen und mit Game Designern reden. Für mich ist das halt, ich immer wieder sage ich das, es ist so abstrakt und skurril mit dieser Vorstellung, dass wir gerade so in diesem Austausch stecken, dass wir so die Kontakte haben und dass wir uns auf Essen freuen, weil da 5 Spielentwickler Minimum sind, mit denen wir schon im Kontakt waren und die sich darauf freuen, uns mal persönlich zu treffen.
Ja. Ja, ist absolut großartig und man merkt ja auch jetzt auch in den Passagen, wie sie gesprochen haben, dass sie natürlich dafür brennen und auch einfach leidenschaftlich sind und ja, ich feiere das schon sehr. Da ist mir fast egal, wie das Spiel ist, aber allein diese Leidenschaft, die sie zeigen und auch diese Schritte, wie sie da hingekommen sind. Ich muss sagen, ich fand es auch interessant, dass sie erst irgendwie in diesem The Last of Us Setting irgendwie waren. Mhm. Und dann, da haben wir ja auch vor ein paar Wochen mal oder vor ein paar Monaten, glaube ich, ist schon her, mit Ulysses Spiele, ne? Das war ja DSA das Thema, ne?
Ich glaube, Schwarze Auge. Ja. Das ist, und dass das halt dann auch so diese Schicksalsschläge ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so, man hat dann da plötzlich einen Vertrag, wo man vielleicht dachte, boah, das ist jetzt das große Ding und dann zerschlägt sich das wieder und dann macht man es anders und das ist so ein bisschen, man vergisst, also mir geht es so, vielen anderen wahrscheinlich auch, dass hinter jeder dieser kleinen Gamefound-Kampagnen, die man irgendwo sieht, steckt halt irgend so eine Geschichte von jemandem, der jahrelang an irgendwas gebastelt und entwickelt und vorgestellt und so weiter hat, um zu dem Punkt zu kommen, wo sie dann jetzt sind. Und dann ist da so eine Kampagne und dann sind da 100 Bäcker und man denkt sich, was ist denn das für eine komische Kampagne? Aber dahinter steckt halt auch so eine Story und eine Geschichte. Und das ist so spannend, das einfach mal so zu sehen.
Ja.
Oder zu hören.
Ja, absolut. Absolut. Ich denke, damit
kommen wir zur zweiten
Frage.
Ja. Zweite Frage. Ihr beschreibt Under Our Sun als semi-kooperatives Erkundungsbrettspiel in einer postapokalyptischen Welt, in der das Leben den Launen der Sonne ausgeliefert ist. Könnt ihr näher erläutern, was dieses Setting für das Spielerlebnis bedeutet und welche einzigartigen Mechanismen ihr entwickelt habt, um ja so diese Atmosphäre zu vermitteln?
Also, das Besondere ist dieses Mikromanagement, dass du wirklich spürst, welches in der Welt fundiert ist. Du musst bevor du deinen Zug beginnst, trinkst du Wasser. Dein Wasser ist sehr limitiert und deine Aktionen sind limitiert. Das heißt, der Haupttenor, nicht Haupttenor, aber ein großes Gefühl während des Spiels ist, okay, was fehlt mir als nächstes? Die Wüste, dieser leere Platz. Okay, was brauche ich, um zu überleben? Was ist mir gerade wichtiger? Wo sitzen meine Prioritäten? Was mache ich wann? Und semi-kooperativ, wo kann ich mit Leuten zusammenarbeiten, um etwas Gemeinsames zu beginnen?
Ja, und um zu erläutern, was das Setting, also das der Sonne ausgeliefert sein für das Spielerlebnis bedeutet und welche einzelnen Mechanismen wir entwickelt haben. Also wie der Max schon sagt, die grundlegenden Bedürfnisse des Körpers stehen an allererster Stelle. Das heißt Health, Wasser und Schlaf. Das sind, wenn ihr mal das Charakterboard euch anschaut, das sind mit die drei Steinchen, die ihr auf eurem Charakterboard bewegen könnt, sind Wasser, HP und Müdigkeit. Und das spürt man, und das Spiel ist extrem thematisch, spürt man in jeder Sekunde des Spiels. Einzigartige Mechanismen. Also viele Mechanismen hat man in anderen Spielen schon gesehen, in abgewandelter Form. bei uns. Einzigartigen Mechanismus, den wir entwickelt haben, sind die Karma Dice, würde ich sagen. Das ist ein Würfelmechanismus, der das Glück beeinflusst. Also man kann, wenn man einen schlechten Würfelwurf hat, einen Karma Dice dazu würfeln und den Würfelwurf nochmal machen. Und wenn man Glück hat, dann kann man den sogar behalten, den Würfel. Und wenn man Pech hat, dann ist der Würfel weg. Aber man dürfte zumindest den Würfelwurf neu würfeln.
Also letztendlich, du hast drei Karma Dice zu Beginn des Spiels. Das ist ein sechsseitiger kleiner Würfel, von dem zwei Seiten ein Symbol tragen, nämlich das sogenannte Karma-Symbol. Und die restlichen vier eben nichts. Und wenn ich jetzt sage, oh, mein letzter Wurf war total Mist, ich möchte zwei dieser Würfel neu würfeln, dann nehme ich zwei von meinen Karma Dice zusammen mit den zwei anderen Würfeln auf, würfel die als Gruppe und die neu gewürfelten Würfel zählen und die Karma Dice, wenn ein Symbol, quasi ein Karma-Symbol zeigt, kriege ich das wieder. Das heißt, ich habe diesen Würfel für die Zukunft. Wenn es das nicht zeigt, ist dieser Würfel weg. Und das ist eine total schöne Thematik. Und jetzt spielerisch kann ich erzählen, in unzähligen Spielen gab es Situationen, wo ein super wichtiger Wurf mit drei Würfeln nochmal gewürfelt wurde. Also quasi alles Karma rein und nichts kam raus. Oder, also quasi totaler Mist, oder eben mit der letzte Karma-Dice, den du hast, setzt du ein, um irgendwas Tolles zu machen und der kommt nochmal wieder und bleibt dir den Rest des Spiels immer da. Also
man kann übrigens auch die fremden Würfel beeinflussen. Also nicht nur die eigenen, sondern
während deines Zuges.
Während deines Zuges, genau. Noch ein einzigartiger Mechanismus, der besonders der Sonne ausgeliefert sein widerspiegelt, ist der Müdigkeitsmechanismus. Man muss in der Nacht schlafen, um seinen Fitnessstatus quasi einen Schritt nach oben zu setzen. Und wenn du das nicht tust, bist du müde und verlierst dadurch Aktionspunkte.
Für die nächste Runde. Ja.
Tagesrundenbasiert und das ist etwas, wo eben nochmal dieses Survival-Thema krass in der Spielmechanik wiederfindest.
Genau. Aber als letzter Satz, das Zusammenspiel aus diesen Mechaniken, also das Spiel ist nie so, dass du Number Crunching machst, dass du sagst, ah, wenn ich das mache, hast du das und so. Das ist meistens so ein Gefühl, ah, ich brauche ja Wasser, sonst passiert jetzt das. Diese ganzen Mechaniken arbeiten so zusammen, dass du echt das Gefühl hast, du bist in der Wüste und es ist ein harter Kampf und wo setzt du deine Prioritäten, um zu überleben?
Weil das ist auch wirklich ein Feedback gewesen, dass das Spiel extrem thematisch ist und das Thema Survival des Crafting-Systems, glaube ich, extrem gut. Also das haben wir schon öfters gehört, dass das so in anderen Spielen noch nicht gesehen wurde.
Das stimmt.
Also das muss man auch noch erwähnen. Es gibt eine riesige Liste an verschiedenen Gegenständen, die du craften kannst aus Ressourcen, die du auf den Planfeldern findest. Und
was soll ich sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen ständigen Druck, dieses postapokalyptische, die Welt ist untergegangen und man hat so diesen Ressourcendruck, man hat so diese Jagd nach Wasser zum Beispiel oder nach Nahrung. Ich finde, das macht das Spiel echt gut. Ob ich das gut finde oder nicht, ist ja erstmal irrelevant. Aber das Spiel selbst baut halt diesen Überlebenskampf ziemlich gut auf. Also ich weiß, das machen andere Survival-Games auch nicht schlecht, aber das hat mir schon echt, das fand ich eine gute Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das, was Sie beschreiben mit diesem thematischen und dass wirklich du eigentlich immer irgendwie nach Wasser suchst auf diesem trockenen Planeten, das kommt thematisch schon wirklich sehr, sehr gut rüber, das finde ich auch. Und ich finde viele Aspekte, die Sie so beschrieben haben, kann ich auch so bestätigen. Ich finde auch diese Mechanik mit diesen Karma-Würfeln, die Sie als einzigartig beschreiben, ist ja auch ehrlicherweise was wir in vielen Spielen der Vergangenheit kritisiert haben, dass es das nicht gibt, so eine Dice-Manipulation-Mechanik. Ich weiß, ob es bei Stalingrad war oder bei Eldritch Horror oder was weiß ich, wo immer alles irgendwie an einem Würfelwurf gescheitert ist. Und hier hast du halt eben diese Möglichkeiten, über diese Karma-Dice eben nochmal dein Würfelergebnis zu beeinflussen. Und das finde ich schon sehr wichtig auch.
Natürlich mit der Einschränkung, dass wenn man mit dir zusammenspielt, das halt exakt dreimal funktioniert, weil du jeden Karma-Würfel halt auch verlierst, wenn du nochmal würfelst und das neu gewürfelte Würfelergebnis nicht besser ist. Also aber die Mechanik an sich finde ich ziemlich cool, weil man rein theoretisch, wenn man ein bisschen Glück hat, kann man diese Karma-Würfel halt wirklich die komplette Partie durchziehen. Und kann halt wirklich neu würfeln und hat so immer ein Instrument, wie man so ein bisschen Dice Manipulation machen kann. Das ist schon eine coole Mechanik.
Ja.
Und diese Schlafgeschichte, das zweite, was Sie erwähnt haben, fand ich nach den alten Regeln ein bisschen eine Broke-Mechanik. Und nach den neuen Regeln, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt es mir.
Ja, genau, haben wir ja vorhin schon in den Änderungen so ein bisschen besprochen. Es gibt vielleicht einen kleinen Abstrich, den ich machen würde, weil Sie ja auch gesagt haben, Thema so ein bisschen thematische Immersion und so. Ich glaube, den einzigen Abstrich, den ich da machen würde, und den haben sie jetzt auch nicht geändert, es sei denn, ich habe es vielleicht übersehen, also man möge mich da gern korrigieren, ist halt dieses Thema, dass du, wenn du ein neues Map-Teil erkundest, dass das halt wirklich wenig thematisch ist, wie viel Schritte du oder wie viel Aktionspunkte du jetzt ausgeben musst, um das Feld zu betreten und auch, was es da jetzt für Ressourcen auf diesem Feld gibt. Ne? Also
und was man sieht und so, und was, wie sich da eine Geschichte drum entwickelt.
Genau, also das ist halt, keine Ahnung, also es hat halt jetzt nicht wirklich in dem Sinne dann thematisch gewirkt auf den Map-Tiles dann, ne, wie das halt andere Spiele machen. Ich weiß jetzt hier, wir hatten ja zum Beispiel Maximum Apocalypse schon gespielt, was ja auch so ähnlich ist, wo du halt, ne, du kommst halt in ein Polizeirevier und findest halt dort Waffen oder Munition. Du kommst halt in einen Lebensmittelmarkt und findest halt Nahrung. Und hier ist es halt so, okay, du hast halt irgendwo Wasser und es macht aber irgendwie thematisch keinen Sinn, was die Hex-Tiles angeht. Das ist so der einzige kleine Abstrich, den ich da vielleicht machen würde. Ne?
Ja, oder ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal von dieser Verfolgungsmission gesprochen, da haben wir ja schon genug Spoiler zu. Aber wenn man zum Beispiel einen Gegner verfolgt und wir haben die Mission ja leider aufgrund unseres Zugunglücks, also das Unglücks beim Zug, sehr lang gespielt und fast bis zum letzten Teil gezogen. Und dann verfolgt man diesen Gegner an Ruinen vorbei, an Wracks vorbei, an einer Basis vorbei, die halt abgebildet ist auf den Teils. Und es macht halt keinen Unterschied. Ja, es ist ein Teil wie das andere.
Ja.
Und es hat halt überhaupt keinen Story-Hintergrund.
Ja.
Das fand ich ein bisschen schade und ich habe auch nicht gesehen, dass sie das jetzt geändert hätten.
Ja, trotzdem halt in Relation zu allen Sachen, die sie sonst halt zum Positiven geändert haben und auch zu dieser Thematik, dieser Ressourcenknappheit, die du halt wirklich hier erlebst, wirklich so teilweise cineastisch, sage ich mal, das finde ich, kommt schon sehr gut rüber.
Und ich weiß, das ist nicht unser Ding, aber es gibt ja auch noch diesen semi-kooperativen Aspekt, den wir hier auch mit in der Frage haben. Und ich muss sagen, ja, ist nicht unseres und zu zweit macht es relativ wenig Sinn. Aber wenn man es so in dem Setting bedenkt, auch mit der neuen Geschichte vorher, macht es halt schon Sinn, dass es eine Verrätermechanik gibt, mehr oder weniger. Und die es gibt, ist auch in sich stimmig, nach der Beurteilung von dem, was ich gelesen habe. Einfach nur, was ich so aus der Anleitung, aus den Karten, die dazugehören und so weiter, mir angeguckt habe. Also es ist schon stimmig in sich.
Und Sie hatten uns ja damals in dem Call, den wir mit Ihnen hatten, auch ans Herz gelegt, das doch mal auszuprobieren, wenn wir doch vielleicht mal zu dritt sind. Das werden wir vielleicht mal irgendwann...
Vielleicht mal den Alex fragen.
Genau. Ja, genau. Werden wir vielleicht mal irgendwann mal nachholen.
Ja.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Frage und zu einem sehr oft diskutierten Thema, würde ich sagen, hier im Podcast und generell bei Brettspielen in den letzten Wochen und Monaten, würde ich sagen.
Dritte Frage. Das Thema künstliche Intelligenz im Brettspielen wird aktuell kontrovers diskutiert. Wie ist eure persönliche Haltung dazu, insbesondere mit Hinblick auf die Auswirkungen auf die Preisgestaltung von Spielen, mit oder ohne KI-Unterstützung? Was würdet ihr potenziellen Kritikern und Befürwortern entgegnen?
Ich bin ja, neben dem, dass ich durch Zufall Spieledesigner geworden bin, bin ich Grafikdesigner und nutze generell künstliche Intelligenz nicht. Mit einem großen Aber, weil ich oder wir dies bei Under Our Sun getan haben. Allerdings als Tool, genauso wie ich Illustrator oder InDesign genutzt habe, um das Spiel besser zu machen. Weil also das, was mir als Wichtigstes ist, ist es als reines Art-Tool, also als Kunst-Tool genutzt worden. Und ich habe Zeichnungen gemacht und die hat die künstliche Intelligenz verbessert oder erweitert. Und niemals war künstliche Intelligenz an einem Punkt, die in das Spiel eingegriffen hat. Also wir haben niemals irgendwie eine Regelfrage damit bearbeitet oder Grafik oder gar nichts. Also nur rein Prompt Bild. Punkt.
Und hat die Verwendung von künstlicher Intelligenz eigentlich die Preisgestaltung bei uns in irgendeiner Form beeinflusst?
Nein, überhaupt nicht.
Also es hat es insofern beeinflusst, dass das Spiel überhaupt erst möglich wurde.
Stimmt.
Muss man sagen. Also, wir sind ja ein Zwei-Mann-Unternehmen. Wir haben keine große Firma,
die hier. Wir haben beide normale Jobs. Also
Familien, Kinder. Also wir haben, ich sag mal, zwischen 18 und 24 Uhr haben wir das Spiel entwickelt.
Meistens.
Meistens ja. Eher zwischen 20 und 2 Uhr.
Ja, so, ja. Das stimmt. So. Und der große Kontrapunkt, also hätten wir, also es gibt ja noch den Punkt der Arbeitskräfte, hätten wir Leuten die Arbeitskraft quasi geklaut oder den Arbeitsplatz? Nein, hätten wir nicht, weil eben genau wir keinen finanziellen Background hatten, um dieses Spiel überhaupt möglich zu machen.
Also wenn man mal überlegt, wie viel kostet so ein Designer, das hätte 20.000, 30.000 Euro gekostet. Und wer hat 20.000, 30.000 Euro mal so
genau
privat auf der hohen Kante sitzen?
Und das musst du ja vorher haben, bevor du zu Gamefound gehst, weil wenn du denen erzählst, oh, das wird alles wunderschön, aber hier ist meine Handzeichnung. Deswegen, ich verstehe die Debatte über künstliche Intelligenz sehr. Nur mein Appell ist da immer, guckt hinter die Fassade von diesem Spiel, weil was wäre gewesen, hätten wir keine KI benutzt, um unser Artwork aufzupeppen, sage ich jetzt mal, dann wäre das Spiel genau das gleiche gewesen, aber es hätte vielleicht nicht so einen grafischen oder einen optischen Anspruch erreicht.
Und ich glaube, das Spiel wäre einfach nie rausgekommen.
Das weiß ich wieder nicht.
Ja, das weiß er.
Wahrscheinlich hätte ich dann die letzten 12 Stunden, die ich noch schlafen hätte können, auch da reingebuttert.
Ja, es hätte 20 Jahre länger gedauert und es sähe nicht so schön aus, wie es jetzt aussieht.
Genau, aber ja, von daher. Was haben wir denn noch auf der Liste?
Warte mal, was meine persönliche Haltung dazu? Ich bin
Arzt.
Ich benutze künstliche Intelligenz sehr viel, weil es heutzutage gar nicht mehr ohne geht, meiner Meinung nach. Es wäre total bescheuert, diese doch wirklich sehr wertvolle Ressource nicht zu nutzen. Also das wäre wie, wenn ich sage, ich laufe von München nach Berlin, weil diese moderne, diabolische Technik des Zugs, die nutze ich nicht. Und ja, dann brauchst du halt einfach, keine Ahnung, 3 Monate, bis du in Berlin bist, statt 5 Stunden mit dem Zug.
Und was sagst du zum Beispiel zu diesem, dass Copyright dabei geklaut wird von anderen Künstlern?
Ehrlich gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass irgendein Künstler da benachteiligt wurde und du willst deswegen das Spiel nicht unterstützen, ich respektiere das. Ich persönlich sehe das nicht, denn dann müsstest du jeglichen kreativen Prozess, der heutzutage stattfindet, als Plagiat darstellen.
Du meinst so, wie jedes Auto von John Ford sozusagen damals nachgebaut wurde?
Genau, oder dass prinzipiell jegliche kreative Prozess, der in einem menschlichen Gehirn stattfindet, auf stattgefundenen Eindrücken basiert. Und wenn du ein Bild von der Mona Lisa siehst und malst danach ein Porträt, was total abstrakt ist, dann ist das auch ein Plagiat, wenn du so willst. Und so genauso war ja der Prozess bei uns ja auch. Du hast ja nicht in einem Art Design irgendwas bei Midjourney reingehauen und das hat dann das ausgespuckt, was du auf der Webseite siehst, sondern du hast einzelne Artworks benutzt, die du dann wiederum in ein Gesamtkonzept zusammengesetzt hast, ergänzt hast, bearbeitet hast.
Ich habe halt mit Tool benutzt. Ja.
Genau, und hast es als Tool genutzt und also es wäre bescheuert, das nicht zu benutzen.
Übrigens, als kleines Funfact für alle Leute, die jetzt nicht viel grafisch affin sind, in den marktdominierenden Programmen, wie zum Beispiel Photoshop, InDesign, sind jetzt KI-Module nativ eingebaut. Das heißt, nativ sind im Programm drin und ich kann jegliches Foto in diesem Programm eine Stelle markieren und schreibe dann bunte kleine Katze und dann taucht da eine bunte kleine Katze auf. Deswegen ist es...
Ich bin mir sicher, dass eigentlich jeder Grafikdesigner heutzutage das nutzt.
Ja, aber viele von den Zuhörern kennen vielleicht InDesign und die ganzen Programme nicht. Ich sage nur, und meine persönliche Meinung, egal wie ich dazu stehe oder nicht, in 8 Monaten, 9 Monaten, 12 Monaten werden wir darüber nicht diskutieren, weil es einfach, glaube ich, gang und gäbe ist. Wo ich allerdings eine Abneigung habe, ist Ideen von der KI abnehmen lassen. Das heißt, ich sage, oh, schreib mir mal ein Kinderbuch mit 15 Seiten und der Hauptcharakter ist Peter. Das ist in 10 Sekunden gemacht und mach das mal, dann kriegt ihr das Grauseln. Deswegen, also ja, also das. So.
Okay, da steckt immer wieder ziemlich viel drin, ziemlich viel Interessantes, vor allem auch unter dem Aspekt, dass Max eben auch eben Grafikdesigner ist, finde ich nochmal einen sehr interessanten Punkt. Ja, das allseits diskutierte Thema, ne, wir haben ja auch schon oft drüber diskutiert und ich finde es doch immer wieder interessant. Wir haben ja jetzt schon mit 3, 4 verschiedenen Publishern auch über das Thema gesprochen. Ne, wir hatten mit dem Dario von Earth Tipping Point gesprochen, mit dem Dominik von Neon Hope und jetzt hier mit den Jungs. Und es ist doch immer wieder interessant, wie unterschiedlich das Feedback der einzelnen Leute auch ist. Ne? Ich finde das beeindruckend und ja, wir haben ja schon oft über das Thema gesprochen und ich finde, Sie haben viele Aspekte angesprochen, die mit Sicherheit stimmen. Aber so alles in allem war so ein Punkt, den ich am wichtigsten fand, ist so, wenn ihr es nicht mögt, wenn ihr einfach dagegen seid, dass das halt in Brettspielen benutzt wird, dann unterstützt es nicht.
Mit der Ergänzung, aber macht euch auch ehrlich und geht halt oder seid euch bewusst, dass das sonst dafür sorgen würde, dass das Spiel viel später kommt, dass es gar nicht kommt, dass das Nicht-Nutzen von KI vielleicht auch kaum noch möglich sein wird. Da bin ich auch fest von überzeugt, weil mittlerweile, mein Rasenmäher hat KI. Das ist, weißt du, mittlerweile schreibt ja auch jeder auf irgendwas KI drauf, wenn irgendein Modul drin ist, was irgendwas macht. Das ist ja mittlerweile absurd. Und es ist halt echt ein schweres Thema. Und ich fürchte fast, dass ich den Jungs recht geben muss, dass es nicht mehr lange dauern wird. Und dann muss man solche Sachen wie Sleeping Gods mit so handgezeichneten Geschichten, muss man halt wirklich suchen, weil es das kaum noch geben wird.
Und das ist ja auch einigermaßen klar geworden, das hat ja auch Dario für Tipping Point damals ähnlich berichtet, das Spiel würde so wahrscheinlich nie rauskommen. Ja. Und hätten sie jetzt da einen Illustrator für einstellen müssen, wäre das einfach unbezahlbar gewesen. Ne? Und konträr dazu, ja, Dominik mit seinem Neon Hope-Spiel gesagt hat, du hast damals so diese These aufgestellt, es ist nur ein Kartenspiel, aber eben irgendwie ein Spiel mit 800-900 Karten aufwärts. Und er hat ja relativ da bei Neon Hope eben dieses Feedback bekommen. Die Leute haben gesagt, sie wollen eben für jede Karte ein individuelles Artwork haben. Und gerade mit der Prämisse, die das Spiel aufstellt, war halt AI in diesem Artwork eben ein absolutes No-Go für ihn.
Aber das spielt halt so ein bisschen, also ich habe ja öfter genug betont, für mich ist KI erstmal grundsätzlich kein Blocking Point, aber es ist halt für mich ein großer Unterschied und da hatten wir lange Diskussionen, ob es eingreift in einem zentralen Element eines Spiels, Game-Idee, oder zum Beispiel bei Neon Hope, das basiert halt auf diesen Karten und auf der Story, die durch die Karten erzählt wird. Und da macht es für mich einen Unterschied, ob da als unterstützendes Element KI benutzt wurde oder nicht. Mhm. Anders als es zum Beispiel bei Karten bei Under Our Sun ist, wo die Karten halt nicht das zentrale Element des Spiels sind.
Ja. Das ist auch ein guter Punkt. Ja.
Das ist halt so ein Ding, da macht es für mich halt einen Unterschied. Und ich finde, man muss halt für sich einfach einen Weg finden, wie man damit umgehen möchte.
Ja.
Noch kann man dem aus dem Weg gehen, wenn einem das wirklich komplett widerstrebt. Auf der anderen Seite, ich meine, wir reden in Zeiten von Tebu-Boards und Ähnlichem, wir reden von so viel Technik-Support und Unterstützung. Es wird halt das Rad sich immer weiter drehen.
Ja, ich denke, irgendwann werden wir nicht mehr drum rumkommen, da mal eine eigene Folge zu machen zu dem Thema. Ich finde noch einen Aspekt, den Sie auch so benannt haben, der mir auch immer relativ wichtig ist, ist halt das Thema, klaue ich quasi jemandem das Copyright für irgendein Artwork zum Beispiel. Ne? So, ich erinnere mich, bei Lands of Evershade wurde oft gesagt, das sieht irgendwie genauso aus wie Elden Ring oder so. Ne? Mhm. Dass man halt irgendwie, dass dann halt irgendwie gesagt wird, okay, mach mir jetzt mal ein Artwork für ein Spiel mit dem Theme Elden Ring, aber halt irgendwie so ein bisschen mit einem eigenen Touch, vielleicht ein bisschen mehr deeper Dark Fantasy oder sowas. Und das finde ich schon auch mega kacke. Ne? Und das ist aber ja jetzt nicht das, was sie hier benutzt haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Von daher, das finde ich schon auch kritisch. Also da stehe ich auch kritisch gegenüber, dass, ja, ich finde, dass wenn da wirklich das so weit geht, dass man mehr oder weniger ein Copyright klaut, in Anführungszeichen. Und das finde ich aber am Ende des Tages wieder extrem schwierig, natürlich nachzuvollziehen. Ne? Also selbst, wie was er jetzt eben beschrieben hat, ne? Mit dem Photoshop, und er hat eine Karte und er will da eine Katze reinsetzen, eine bunte Katze. Und da macht Photoshop das halt einfach, weil du ihm den Prompt gegeben hast. Aber am Ende des Tages hat ja die Katze irgendjemand anders vielleicht gemalt. Ne?
Oder sie orientiert sich an was.
Oder sie orientiert sich an einem Bild eines Künstlers, der irgendwann mal dafür vielleicht Stunden investiert hat und dafür kein Geld kriegt.
Auf der anderen Seite, und das ist halt ein wichtiger Punkt, den er anspricht, wenn du jetzt händisch eine bunte Katze zeichnen würdest, würde sich die halt auch an irgendwas orientieren, was du mal gesehen hast, was du abstrahierst aus irgendwas anderem. Das ist halt immer diese Frage, inwieweit ist KI ein unterstützendes Instrument oder ein bestimmendes Instrument? Das ist, und die Grenze wird fließend sein und die wird sich immer wieder verschieben und immer anders sein.
Ja.
Das ist halt einfach ein schweres Thema.
Absolut. Ja, da, genau. Ich denke, damit können wir es auch stehen lassen. Ich würde sagen, wir kommen zur vierten Frage. Da geht es einfach so ein bisschen um den Erfolg der ersten Gamephone-Kampagne, wie sie den bewerten. Also wie bewertet ihr den Erfolg der ersten Gamephone-Kampagne? Wart ihr insgesamt zufrieden mit dem Erfolg? Und was sind eure Wünsche für die jetzt laufende Kampagne auf Gamephone?
Die war lächerlich!
Man muss dazu sagen, das gesamte Projekt, wenn man es überhaupt so nennen will, ist ein Herzensprojekt. Also Max und ich sind Brettspieler seit der ersten Stunde. Also ich habe, seitdem ich 6 Jahre alt bin, spiele ich Brettspiele erst mit der Familie und im Verlauf dann mit Freunden und dann mit Max. Und deswegen, dass wir überhaupt... Richtig. Die Tatsache, dass wir ein eigenes Brettspiel herstellen konnten und andere Leute unser Brettspiel spielen, das ist der Erfolg, den wir erreichen wollten. Mehr wollten wir gar nicht erreichen. Und dass das jetzt so viele Leute spielen inzwischen, das macht uns, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich uns das macht. Und jeden Tag Kommentare zu lesen, muss man dazu sagen, Max und ich sind beide jetzt nicht so auf Social Media unterwegs. Und Gamephone ist mehr oder weniger mein einziges Social Media Tool, was ich benutze. Und da diese ganzen Kommentare, sind nicht alle nett, ich würde mal sagen, 99% sind nett von den Kommentaren. Und das zu lesen, was die Leute da schreiben und wie sie sich Gedanken machen über die Regeln und wie man das spielen kann. Und dann diese ganzen, also es ist einfach so schön und so eine Bereicherung. Und deswegen kann man sagen, es ist ein Erfolg, der unser Leben so krass bereichert, neben unserer Familie und unserem allgemeinen Beruf. Also deswegen, also wir bewerten den Erfolg nicht in irgendwie finanziell Zahlen. Oder wie viel Zahlen oder wie viel Follower wir haben oder was, sondern wir bewerten den in
emotional.
Emotional, genau.
Würde ich auch genauso, was David sagt, für mich, es war ein Lebenstraum, klingt so endlich, aber es war einfach eine Vision in einem Traum und dieser Traum wurde Wirklichkeit und mittlerweile gibt es eine Community, die diesen Traum nicht nur teilt, sondern auch sich so rein vertieft, dass man, wir schreiben manchmal E-Mails mit Regelauslegungen oder sowas und es ist so schön, wenn du merkst, da sind so viele Leute, die das Spiel so feiern und deswegen mache ich das.
Und krass beeinflusst haben auch. Also ganz viele einzelne so kleine Details sind tatsächlich als Feedback von Fans und von Spielern entstanden und haben das Spiel besser gemacht.
Ja, stimmt.
Frage 5. Was sind die Wünsche für die anstehende Gamephone-Kampagne, dass es genauso weitergeht?
Genau. Die wird nicht so vom Volumen so hoch sein wie die erste. Ist es allein schon dadurch begründet, dass es ein Reprint ist. Und primär geht es um die weitaus kostengünstigere Miniaturerweiterung und das Upgrade-Kit und so Kleinigkeiten. Deswegen wird das Volumina, also geldmäßig, weniger sein, aber der Erfolg für uns wird emotional der gleiche sein.
Ja, im Prinzip eine gute Zusammenfassung von vielem, was wir auch schon gesagt haben in den letzten paar Minuten, ne, dass dass sie quasi, dass es ein Herzensprojekt ist, dass sie da mit Leidenschaft mit dabei sind, dass ja, dass sie einfach mega happy sind, wenn Leute das Spiel auf den Tisch bringen und mit ihnen in Kontakt kommen. So geht es uns ja mit dem Podcast hier genauso, ne? Das,
und ich muss sagen, ich glaube ihnen da jedes Wort nach, ja, nach diesem Kontakt, den wir hatten, nach den Calls, die wir hatten. Ich glaube ihnen jedes Wort, weil die brennen halt auch so sehr für dieses Spiel und stehen da so dahinter. Es ist toll zu erleben.
Ja,
auf jeden Fall. Und das ist halt einfach auch das, wofür solche Sachen wie Gamefound gemacht sind. Das merkt man halt an jeder Ecke und an jedem, in jedem Wort, was man mit den Jungs wechselt.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was die neue Kampagne jetzt macht. Sind ja jetzt schon wieder so ungefähr bei der Hälfte von dem, was sie in der ersten, glaube ich, eingenommen haben ungefähr. Die Kampagne läuft noch ein paar Tage, dann kommt ein Late Pledge. Mal gucken, ob sie in Essen vielleicht noch ein paar Pledges sich sichern können.
Also ich hoffe, dass alle, die erste Kampagne verpasst haben und auf das Spiel dann durch Plays und Bewertungen und so weiter aufmerksam geworden sind, dass die das einfach nutzen, um sich jetzt dieses Spiel doch zu besorgen. Weil es ist eine gute Gelegenheit, finde ich.
Und natürlich bei uns auf den Discord kommen und darüber zu diskutieren. Selbstverständlich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur fünften und letzten Frage, oder?
Alles klar. Fünfte Frage. Was sind die nächsten Schritte nach dem Abschluss der kommenden Crowdfunding-Kampagne? Gibt es bereits Pläne für weiteren Content zu Under Our Sun oder für zukünftige Projekte?
David und ich fahren nach Rimini. Nein, natürlich nicht.
Um dort Tuba spielen zu lernen.
Genau.
Nächsten Schritte nach dem Abschluss der Kampagne. Also die nächsten Schritte sind die Produktion zu Ende bringen, die Auslieferung. Das ist tatsächlich eine relativ stressige Phase für uns beide, weil dann relativ viele Logistikprobleme auftreten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel die internationale Logistik und die ganzen Steuermodalitäten und das Ganze. Also es ist extrem viel Administration, das haben wir auch unterschätzt, haben viel gelernt, besonders der Max auf dem ganzen Weg. Und also da sind viele einzelne Schritte, die sehr langweilig sind auch, die euch, glaube ich, gar nicht so interessieren. Aber Administration, Auslieferung, das sind die nächsten Schritte. Und gibt es bereits Pläne oder was?
Genau, hast du noch was? Ich wollte genau den nächsten Plan. Der direkte Plan, der ist ja schon in dieser Kampagne festgelegt, nämlich die Finalisierung des Content Packs, da, wo die Community auch eben mitmacht. Das heißt, deswegen ist das noch nicht abgeschlossen, weil wir zwei Missionen in das Content Pack reinhauen, die aus der Community rauskommen. Das heißt, es wird ein Vote geben, wie heißt das auf Deutsch? Eine Wahl geben. Wir werden eine auf BoardGameGeek sämtliche uns eingesendeten Missionen veröffentlichen und die können dann gewählt werden und die Gewinner oder der Gewinner werden wirklich mit gedruckt in dem offiziellen Pack. Und das ist das nächste Ziel. Aber danach haben wir bereits zwei Erweiterungen, an denen wir arbeiten. Das eine ist eine, die die Welt sozusagen noch mehr erweitert. Da möchten wir noch nicht sehr viel zu sagen. Aber die ist nicht nur in der Prototypphase, sondern eigentlich schon durchentwickelt. Und die müssen wir nur noch playtesten und schleifen. Und dann gibt es natürlich die Überlegung immer noch, die große Szenarienkampagne, also wirklich ein Heft, in der eine Geschichte erzählt wird, die du mit dieser, Achtung, Sandbox erleben kannst. Und
was natürlich auch noch gibt, sind Fan-Missionen generell. Also richtig. Das Paradebeispiel ist da immer Robinson Crusoe, wo es ja, glaube ich, über 100 Fan-Missionen gibt. Die ist dann irgendwann so ein Selbstläufer geworden. Und da das Spiel vom Regelwerk her so gut funktioniert, ist das Spiel prädestiniert für sowas. Und fängt auch schon an. Also wir kriegen schon die ersten Fan-Missionen. Da müssen wir noch einen Mechanismus entwickeln, wo es quasi eine Vorlage gibt, wo die Leute dann die Vorlage benutzen, um dann die Missionen, die sie selber kreieren, online zu stellen. Die werden dann wahrscheinlich auf BTG und auf unserer Webseite hochgeladen und dadurch wird der Content quasi durchgehend kontinuierlich auch von der Fangemeinde erweitert.
Genau.
Also, zukünftige Projekte. Also, das ist ferne Zukunft. Also ich
ganz fern,
sag ich mal, spielt so in 1,5, 2 Jahren.
Oh, vielleicht mehr, vielleicht
weniger. Wahrscheinlich auch 2 Jahren.
Aber es gibt auch komplett, also die Welt von Under Our Sun ist in meinem Kopf sehr schön erweiterbar. Und zwar nicht so Cash Cow, wir erzählen eine dumme Geschichte weiter, sondern dass du wirklich guten Content bringst, der Sinn macht.
Nee, nicht jetzt Content zu Under Our Sun, sondern andere
Projekte. Genau, richtig. Aber ich Aber abgesehen davon haben wir in unserem geteilten Dropbox-Ordner ein paar Spielideen.
Also wir haben Spielideen um die, ich glaube, 40 Spielideen schon in einer Liste und 2 sind schon ziemlich ausgearbeitet. Man will nicht zu viel verraten. Beim einen geht es um Götter, die miteinander...
die ich sehr, sehr cool findet. Also auch nicht spoilern, aber man muss quasi versuchen...
Du spielst Gott.
Ja, aber es gibt mehrere Götter. Das ist übrigens aus seinem Kopf und da schleifen wir dran rum. Aber es gibt auch einfache Kartenspiele.
Einfach Kartenspiele. Wir hatten mal überlegt, ob wir so den Bierbaron... das hat man uns mal überlegt, dass wir mal was Einfaches machen zwischendrin, ohne... was vielleicht so ein Jahr Entwicklung insgesamt braucht. Ich komme aus München, Bierbraustadt, und du bist Bierbrauer und versuchst quasi dein Bier an den Mann zu bringen und ans Lokal zu bringen. Und ein anderes Projekt ist noch der Mindthief.
Der ist schön.
Will nicht zu viel verraten.
Auf jeden Fall, wir würden gerne weiter in dieser Welt bleiben. Und wenn Under Our Sun uns diese Tür geöffnet hat, würden wir einfach das huldvoll nutzen und weiterhin versuchen, der Publisher zu sein, der nah an den Spielern ist und einfach das aus dem Grund tut, warum er es tut, nämlich aus Liebe und aus Leidenschaft.
Ja, aus Liebe zum Spiel.
Ja.
Na, Lars, ich denke mal, mit dem Bierbaron haben sie dich gekriegt, oder?
Absolut. Da bin ich komplett dabei. Dann bitte aber implementieren, dass man dabei auch Bier trinken muss. Genau. So als Partygame. Nee, also vielleicht mal von vorne angefangen. Also klar, die nahe Zukunft, jetzt Kampagne, abschließen, Auslieferung. Und glaubt mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, was da auf sie zukommt. Mein Arbeitsalltag ist ja in Beschaffung und Supply Chain und ich habe eine grobe Vorstellung, was es bedeutet, da internationales Sourcing von Sachen und das Versenden zu machen. Das hat wenig mit Vergnügungspflicht zu tun, auch gerade in der aktuellen Zeit.
Ja, ich habe auch schon überlegt, vielleicht müssen wir da in der Zukunft mal so eine Deep Dive-Frage stellen. Das wird mich schon mal interessieren. Ich meine, du kannst ja auch so ein bisschen aus dem FF plaudern, aus deinem Job raus, aber was da dann wirklich alles im Hintergrund noch passiert, das erahnt man ja nur so als Laie und als irgendwie Bäcker von so einer Kampagne.
Man denkt sich dann so, ah ja, da mietest du einen Seekontainer, schickst den irgendwie dahin und dann kommt das schon aus China irgendwo in Rotterdam an.
Genau, und dann dazu hast du ja noch irgendwie jetzt in der Kampagne 1000 Bäcker, davor war es ja noch mal deutlich mehr und die wollen natürlich alle ihr spielen, haben 1000 Fragen, die du dann beantworten musst und so, das stelle ich mir schon sehr schwerfällig vor.
Jeder ist ungeduldig, du hast dann aus den Fulfillment-Centern hast du in die ganze Welt irgendwie die Sachen nochmal zu schicken. Das ist ja nicht so, dass die alle in Rotterdam vorbeikommen und am Seekontainer ihr Spiel abholen. Das ist gut zu tun.
Ja.
Und die weitere Zukunft, die in der Spielidee bleibend, die Erweiterung finde ich spannend, aber Story-Modus, also Jungs, sobald ihr da was habt, ne, meldet euch bei uns, da habe ich ja mal so richtig Lust drauf.
Also ich glaube auch, dass das wirklich mit so einer übergeordneten Kampagne, mit so einem Szenariobuch gut funktionieren könnte, ne?
Absolut.
Das, könnte ich mir schon echt auch gut vorstellen, vielleicht noch mit ein bisschen mehr Roleplaying-Elementen, irgendwie Character Progression. Und da hat er natürlich schon einen Punkt, dass halt mit dieser Welt, die sie jetzt aufgebaut haben, mit der Under Our Sun-Welt, dass du da nicht zwangsläufig nur darauf angewiesen bist, more of the same zu machen, sondern halt wirklich darüber noch einen Story-Bau packen kannst mit einer Charakterprogression, mit einer Story, vielleicht mit einer Weltkarte auch irgendwie, wo du dann verschiedene Szenarien aufbaust. Also da habe ich auch jede Menge Ideen. Also sagt auch gerne Bescheid, wenn wir da irgendwie noch unsere Präferenzen darlegen können.
Du kannst es ja auch kleinteiliger machen. Du bist ja momentan New Haven und drumherum. und kannst dann so erstmal auf Kontinente gehen. Du hast ja die komplette Welt, mit der du arbeiten kannst und kannst dann das da versetzen, kannst dann interkontinental werden, kannst dann weltweit werden. Also du kannst ja da richtig, richtig was aufziehen. Also stelle ich mir schon ziemlich cool vor in der Option.
Ja, nee, hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Also das, da wäre ich auch definitiv dabei.
Und dann natürlich dieser Wahnsinn mit 40 Spielen auf irgendeinem gemeinsamen Dropbox-Ordner. Das ist schon, da muss man halt dann auch klar aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Aber das werden die Jungs schon wissen. Also die werden das schon hinkriegen und vielleicht auch mal zwischendurch einfach was anderes machen, was dann vielleicht nicht kooperativ ist und wir raus sind, ist ja okay. Aber klar, warum nicht auch mal ein Kartenspiel? Ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass man da auch mal Bock drauf hat. Wenn man dann so eine Welt geschaffen hat, dann so ein Erkundungs- oder Survival-Game gemacht hat, dass man einfach sagt, oh, ich habe einfach mal Lust, was komplett anderes zu machen.
Ja, ja, mal so ein Partyspiel, Familienspiel, ja, kann ich, glaube ich, auch. Ja, und haben ja da auch Talent für und brennen ja auch einfach für ihre Projekte. Ich finde das einfach wieder, fand ich jetzt einfach wieder cool. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an Max und David, dass sie sich die Zeit genommen haben, da uns die Fragen zu beantworten. Für mich ist es immer noch so ein bisschen surreal als Podcaster jetzt seit knapp 8 Monaten, ein bisschen länger, irgendwie jetzt da so einen engen Kontakt schon mit den Leuten zu haben. Und ja, ich finde es einfach großartig, dass sie da jetzt einfach uns gegenüber so offen waren und das Gewinnspiel möglich gemacht haben und das Interview zur Verfügung gestellt haben. Also nochmal ein riesengroßes Dankeschön auch an der Stelle.
Ja. Und damit hätten wir jetzt alles zum Update der Kampagne gesagt. Und dann bleibt uns nur zu sagen, wir freuen uns für alle oder über alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Hört unsere Folgen an. Kommt gerne auf unseren Discord-Kanal. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Folgt uns auf Instagram, koopkartell.official. Und ja, schreibt Reviews, bewertet uns. Das ist echt, also da muss ich fast mal ein bisschen schimpfen mit euch. Nein, ich fände es halt schön, wenn auf die Art halt auch mal Feedback kommen würde in am liebsten natürlich in Form von irgendwie 5 Sternen oder positiven Bewertungen. Also nutzt da gern die Optionen, die da Spotify, Apple oder wer auch immer bietet. Schreibt Kommentare. Das erhöht halt auch unsere Reichweite. Also ihr würdet uns damit halt auch einen Gefallen tun. Und ich fände es einfach mal schön, auch so Rückmeldungen zu bekommen. Klar über den Discord, aber das ist halt eine doch begrenzte Gemeinde. Wir haben ein bisschen unter 60 Leute, glaube ich, also ja, knapp 60 Leute. Aber es ist ja trotzdem ein kleiner Kreis. Einfach auch mal, es gibt genug Hörer. Gebt einfach mal eine Rückmeldung. Das tut nicht weh und geht relativ schnell.
Ja, ja. Weitere Gewinnspiele werden dazu auch noch folgen über Discord und Instagram. Ja. Also auch da hat man dann nochmal einen zusätzlichen Anreiz in der Zukunft. Und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart. Wie Lars gerade gesagt hat, gebt gerne mal Feedback, wie ihr diese Folgen findet, wo wir dann auch mal wirklich mit Publishern in Kontakt treten, Interviews mit reinhauen. Ich persönlich finde es immer super interessant und spannend zu hören, wie so ein Projekt entsteht und was alles dahinter steckt und wirklich auch von den Entwicklern mal zu hören, mit was für einer Leidenschaft sie dahinter stehen, gerade jetzt mit denen wir auch regelmäßig sprechen. Also wirklich für mich eine coole Sache. Sagt gerne mal Bescheid, ob ihr das ähnlich seht wie wir. Dann werden wir da auf jeden Fall in Zukunft noch mehr zu machen. Und dann, ja, freue ich mich, dass ihr heute bis zum Ende wieder durchgehalten habt und hoffe, dass ihr auch bis beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao.